Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eines der berühmtesten Museen der Republik ist eine Dauerbaustelle, das Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel. Teile davon werden schon seit 10 Jahren saniert und richtig fertig wird alles erst in 14 Jahren. Das heißt, wir hätten dann eine Gesamtsanierungszeit von 24 Jahren, mehr als eine Generation, und kosten am Ende 1,2 Milliarden Euro. Das ist das eine, was wir seit heute wissen. Das andere, das gesamte Museum, das Pergamonmuseum, wird ab Oktober komplett erstmal für mehrere Jahre geschlossen. Teile waren ja offen geblieben und das geht nun nicht mehr. Und das wollen wir etwas genauer besprechen mit Nikolaus Bernau, Architekturkritiker und Museumskenner. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wir reden hier also inzwischen von einem Generationenprojekt. UNESCO-Weltkulturerbe, Museumsinsel, Pergamonmuseum. Warum dauert das alles so lange?
Letztlich deswegen, weil man sich um 2000 zu einem Projekt entschlossen hat. Dort fand der Wettbewerb statt, das eben auch zu machen. Zu einem Projekt entschlossen hat, das gezwungenermaßen unglaubliche Umbauten innerhalb des bestehenden Pergamonmuseums zur Folge hat. Das ist ja ein Gebäude, das seit 1907 geplant, seit 2010 in 1910 gebaut, auch erst 1930 dann übrigens eingeweiht wurde. Also da gibt es eine gewisse Tradition von sehr, sehr langen Bauphasen.
Und dann 44, 45 auch beschädigt wurde.
Richtig satt beschädigt wurde. Es gab mehrere Bombeneinschläge, war dann zum Ende des Krieges sogar teilweise als eine Art Festung ausgebaut worden. Also vollkommen irre. Da wurden die Fenster zugemauert mit antiken Schrifttafeln. Also insofern, das hat eine sehr dramatische Geschichte gehabt insgesamt und musste so und so dringend saniert werden. Das war überhaupt keine Frage. Die Frage war die, wie geht man mit diesem Gebäude um? Und da wurde eben ein Riesenumbau geplant, vor allem die Verlagerung des Museums für Islamische Kunst aus dem Südflügel in den Nordflügel, womit der ursprünglich als Museum für deutsche Kunst geplant war, vollständig umgebaut werden musste.
Drei wichtige Teile muss man vielleicht nochmal erwähnen. Pergamonmuseum, natürlich der Pergamonaltar, das ist sozusagen das ganz große Zugpferd, das ist klar. Also die Antikensammlung mit dem Pergamonaltar. Dann das Vorderasiatische Museum und das Museum für Islamische Kunst. Diese drei Instanzen gehören zum Pergamonmuseum.
Die gehören heute zum Pergamonmuseum. Ganz ursprünglich war es eben mit dem Museum für Deutsche Kunst im Nordflügel auch noch geplant worden. Und zwar interessanterweise wirklich als vier autonome Museen. Also die haben zueinander ganz kleine Türchen, die nur zueinander verbinden. Und ja, da gab es dann eben schon seit den 1970er Jahren in der DDR und dann seit 1990 vehement in der gesamten oder in der neuen Bundesrepublik die Idee, wir machen einen großen Hauptrundgang. Dafür gab es 1999 einen Wettbewerb, den hat Oswald Matthias Ungers gewonnen mit der Integration eines sogenannten vierten Flügels. Der soll jetzt auch gebaut werden, so dass man auch dort nochmal neue Probleme geschaffen hat in dem Umgang mit dem historischen Bau.
Das heißt, man hat sich zu viel vorgenommen damals schon. Also ich meine, wir reden ja von einem Wettbewerb von 1999. Das ist 24 Jahre her. Oswald Matthias Ungers lebt auch schon seit 13 Jahren nicht mehr. Und fertig wird das Ganze dann erst in vielen, vielen Jahren. Es ist ein fast schon Mehrgenerationenprojekt, das vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß ist?
Also die Museumskonzepte sind es zweifellos nicht mehr. Die wurden im Museum für Islamische Kunst auch inzwischen massiv überarbeitet. Also da kann man nicht mehr sagen, dass das Konzept aus den 1990ern in irgendeiner Form realisiert wurde. Aber diese Idee des großen Hauptrundganges für Touristen, das ist wirklich eine Idee der 1990er. Die würde man heute in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr realisieren. Man würde zum Beispiel heute auch wahrscheinlich darauf verzichten, die großen Architektursäle vollständig klimatisch einzuhausen und nicht mal nachzufragen, was sparen wir damit eigentlich tatsächlich an Energie, wenn wir uns nämlich mal angucken, was müssen wir erstmal an Energie investieren in neue Dächer. Da sind völlig neue Dächer drüber gebaut worden und in die ganzen Abhängungen für die alten Konstruktionen. Und was sparen wir im Vergleich dazu auf Dauer wirklich an Energie ein? Also solche Fragen wurden zweifellos um 2000 überhaupt nicht gestellt.
Werden die jetzt noch gestellt oder ist es jetzt schon zu spät? Läuft das alles und das hängt damit zusammen und das führt eben auch dazu, dass es alles so lange dauert und das auch eine Kostenexplosion, 1,2 Milliarden habe ich gerade gesagt, das ist mehr als eine Verdreifachung der ursprünglichen Etats, also alles anders, teurer, länger, schon damals angelegt so?
Also erstmal sind die Planungen für den Südflügel, der jetzt angegangen werden soll, sind erheblich überarbeitet worden. Das hat auch heute die Bundesbaudirektion ganz klar nochmal gemacht. Da wird neu konzipiert. Da werden zum Beispiel jetzt auch Photovoltaikanlagen eingebaut. Das wurde übrigens auch um 2000 schon gefordert für das gesamte Gebäude. Das war jetzt keine originelle Idee, aber damals war das Thema Energieeffizienz noch überhaupt kein Thema für Museen. Also man muss eben immer daran denken, das ist teilweise ein uraltes Konzept, was dort jetzt gebaut wird, nach den Plänen eines Architekten, was du schon sagtest, der eben auch schon länger verblichen ist. Und das ist ein sehr spätes Werk von ihm gewesen. Und jetzt ist ja auch die Eingangshalle ist weitgehend fertig geworden. Und auch der Schattersaal, der neue Schattersaal, ist doch zumindest in den Grundzügen schon sehr gut zu erkennen. Und man muss sagen, ja, das sind auch keine tollen Architekturen, was da entstehen wird. Also das ist alles sehr hart und sehr unsinnlich in dem Sinn und muss dann also unbedingt einen Pfosten in der Mitte haben, einer an sich völlig klassizistischen Aufteilung, um zu signalisieren, oh, ich bin ganz modern, ich darf auf keinen Fall an einen Tempel denken, wenn ich da denke, in einem ganzen Gebäude, das völlig klassizistisch gestaltet ist. Oder eben der neue Schattersaal mit unglaublich wuchtigen Pfeilern, die dazu da sind, die gesamte Konstruktion des Obergeschosses weiterhin stehen zu lassen. Ja, diese riesen Pfeiler zerteilen eben die Sicht auf die Schatterfassade, eines der wertvollsten das wertvollste Objekt. Museum ist im Museum für islamische Kunst eine fantastische Fassade des frühen Islam. Die wird auch künftig nur sehr schlecht sichtbar sein. Ja, und da fragt man sich dann unwillkürlich, wenn man in diesem Raum drin steht, hat sich dafür dieser Aufwand gelohnt? Oder hätte man nicht dann eventuell viel radikaler sein sollen und einfach alles rausreißen, nur die Fassaden stehen lassen und einen völligen Neuaufbau des Inneren machen? Weil das Absurde ist bei der ganzen Sache, dass im Nordflügel, also wo das Museum für islamische Kunst reingekommen ist, sind jetzt ausgerechnet die Räume als denkmalwürdig erhalten geblieben, die museumshistorisch gesehen vollkommen banal sind. Das sind ganz normale Galeriesäle, die findet man überall. Das, was zerstört wurde, ist das Einmalige gewesen. Und dann steht man schon davor und sagt sich, also wo ist die Relation?
Ja, also die Frage nach dem Aufwand und der Relation, die kann man ja auch in Barbara große Rote stellen vom Bundesamt für Bauwesen.
Der Umfang war alternativlos. Wir haben es hier mit einem Museumsbau zu tun, der denkmalgeschützt ist. Wir haben es mit einem Gebäude zu tun, hier insgesamt mit der Insel, mit einem UNESCO-Weltkulturerbe. Und wir haben es mit einem einzigartigen Haus zu tun, mit einem einzigartigen Museum, einem Museum der Großarchitekturen, der Weltkultur. Dieses Haus hat einfach von seiner Geschichte und von seinem Wert einen bestimmten Anspruch. Und diesen Anspruch müssen wir mit unseren Bauarbeiten, mit der Grundinstandsetzung erfüllen.
Da haben wir es schon gehört, UNESCO-Weltkulturerbe, das spielt ja eine entscheidende Rolle natürlich. Also erstens natürlich die Frage der Zugänglichkeit des Pergamonaltars, der ja nun wirklich schon seit vielen Jahren nicht mehr zugänglich ist und weiter nicht zugänglich bleibt. Aber eben auch die Ansprüche, die UNESCO zum Beispiel stellt. Also
die UNESCO kann man echt nicht verantwortlich machen für dieses Projekt. Und zwar in gar keiner Form. Ganz im Gegenteil, die UNESCO hat eine atemberaubende Toleranz bewiesen. Also ich meine, die ganze Sache steht auf der Welterbeliste dieses Gebäudes. Und da wird also derartig kraftvoll eingegriffen, wie ich es zumindest aus keinem einzigen anderen Welterbe kenne. Also das ist schon, die UNESCO kann man da echt mal freisprechen, die ist an gar nichts schuld.
Also zurückhaltender, flexibler, moderner, kleinteiliger hätte man sanieren, umbauen müssen können,
wenn man ein anderes Museumskonzept gehabt hätte. Man hat aber an diesem Museumskonzept festgehalten. Es hat Möglichkeiten gegeben, davon abzuweichen. 2000 wurde erst die Planung für das Humboldt-Forum zum Beispiel begonnen. Da hätte man das Museum für islamische Kunst integrieren können. Wurde damals übrigens auch heftig debattiert und wurde heftig öffentlich gefordert. Aber die staatlichen Museen und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben eisenhart an diesem Konzept aus den 1990er Jahren, wie gesagt, bis zurückgehend auf Konzepte aus der DDR-Zeit, festgehalten. Das heißt, wir stehen hier im Grunde genommen jetzt vor einem Bau, das den klassischen Probleme des deutschen Kulturbauens verkörpert. Wir halten an Konzepten fest, egal ob es Alternativen gibt, egal was es kostet. Und die Öffentlichkeit akzeptiert das erstaunlicherweise ja auch. Weil das ist eine Kostensteigerung, die würden wir bei keinem Kanzleramt, sagen wir mal, akzeptieren. Beim Kulturbau tun wir das.
1,2 Milliarden Euro, um die Zahl nochmal zu nennen, für das Pergamonmuseum am Ende dieser langen, langen, langen Sanierungszeit, die über 25 Jahre dauert, vielleicht auch noch länger, das Pergamonmuseum als also so eine Art Dauersanierungsbaustelle. Nikolaus Berner, Architekturkritiker und Museumskenner, über dieses Museum und über die Baupläne im Herbst. Also schließt das gesamte Pergamonmuseum und öffnet dann vollständig erst wieder 2037. Einige Objekte sind aber anderswo trotzdem zu sehen an verschiedenen Orten. Die machen dann zum Teil eine kleine Tournee durch Europa oder sind auch in Berlin an provisorischen Orten zu sehen. Ich danke Ihnen sehr.
Eine Freude.